Wer hat sich das ausgedacht? Warum ist das ausgerechnet da angebracht und wofür ist das denn gut? Fragen, die man sich in der Pubertät ebenso stellt wie vor manchem Gebäude.
So sieht's aus. Herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Wir sind Jonas Greiner und Quichotte und es geht um Bauwerke. Und zwar um beeindruckende Bauwerke, meinetwegen auch bekloppte Bauwerke, jedenfalls irgendwie spektakulär. Und
an dieser Stelle ein kurzer Einwurf durch die Regie. Ich unterbreche mich nur ungern, aber wir müssen noch die Punkte aus der letzten Folge klären. In der ging es um Musiker und ihr habt euch dafür entschieden, zwar mit großer Mehrheit, dass Ozzy Osbourne das Rennen macht. Dementsprechend geht der Punkt an mich und es steht 17 zu 15 in der Gesamtwertung. Deswegen in diesem Sinne, lieber Jonas, viel Glück für diese Folge und let's go.
Das also der aktuelle Zwischenstand bei der Weltmeisterschaft des Schwachsinns und heute eben das Thema Bauwerke, ja, also Bauwerke, kuriose Bauwerke, würde ich mal sagen. Frei nach Roland Kaiser, kurios. Genau. Ich würde direkt mal anfangen und würde ins Spiel bringen die Box, in der wir hier sitzen und aufnehmen.
Ja, die ist auf jeden Fall sehr kurios. Hat auch ein Vermögen gekostet, muss man sagen.
Und sie ist aufwendig gebaut worden von einem sehr emsigen Bauherren, muss ich sagen. Aber es ist jedes Mal wieder schön und der ein oder andere hat, weil wenn du aufnimmst, nimmst du ja von hier auf. Ne? Also der ein oder andere hat es vielleicht bei Quichotte schon in einem Video oder in einer Story gesehen und hat sich gefragt, warum ist der Klang so verdammt gut in der Toilette der Regionalbahn 1? Aber
ja, das ist sehr gut.
Es ist nur eng, aber es ist sehr schön.
Sehr lauschig.
Die Box. Sehr, sehr lauschig und ist ja vom Sound her natürlich super. Aber Marke Eigenbau, das macht's sehr sympathisch und das ist meine erste Geschichte. Nein, ich würde dich bitten, mal mit der ersten Story anzufangen.
Absolut. Also, es geht auf jeden Fall um den Burj Khalifa, ein Turm, das kann man so sagen, der einige Weltrekorde gebrochen hat, unter anderem den der Höhe, höchstes Gebäude der Welt mit 828 Metern. Und das kann man auch direkt vorneweg sagen. Es ist sehr imposant, das Teil. Es ist wirklich sehr hoch. Wie gesagt, 828 Meter. Es hat 1044 Apartmentwohnungen auf insgesamt 168 Etagen. Und es beinhaltet tatsächlich eine eigene Privatmoschee für den Chef der Emaar Properties. Das ist die Firma, die den Burj Khalifa als Bauträger betreute, und ein Hotel von Armani. Aber das Wichtigste, und zwar mit Abstand das Wichtigste, ist, dass dieser Turm zwei Goldautomaten beherbergt.
Und
das
natürlich
gehört.
Natürlich.
Goldautomaten. Ja. Man kann da, wer kennt das nicht, ne? Du denkst dir auf einen Sonntagnachmittag so, jetzt eine Unze Gold, das wäre geil. Und dann gehst du einfach zum Goldautomaten und ziehst wie bei einem herkömmlichen Geldautomaten einfach einen Goldbarren.
So. Gibt es bei uns auf dem Land, neben dem Milchautomaten steht der Goldautomat.
Na, da kommt dann
völlig normal.
Ein Barren aus Kuhscheiße raus. ich sag mal, wer kann, der kann. Jedenfalls, Höhe und Größe ist definitiv absolut einmalig. Wie gesagt, Rekord, Weltrekord überhaupt. Vor allem ist auch, ein Restaurant gibt's, das ist auch das höchste Restaurant der Welt und so. Also man hat sich dann, wenn wir schon mal dabei sind, ja, dann knacken wir die irgendwie alle. Und was interessant dabei ist, für die Höhe und die Größe dieses absoluten monumentalen Bauwerks, hatte der eine unfassbar kurze Bauzeit, und zwar von 2004 bis 2009. Also das ist wirklich absurd, was natürlich auch daran liegen könnte, dass zeitweise 12.000 Arbeiter auf einmal an diesem Teil gearbeitet haben und in insgesamt 22 Millionen Arbeitsstunden da in 5 Jahren dieses Gebäude in die Wüste geklöppelt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist absurd. Man kann von der Plattform, die ist irgendwie oben auf der 100, was weiß ich, wie vierten Etage, kann man 100 Kilometer weit gucken. Also
ist ein Stück.
Ist ein Ausblick, ja.
Aber bestimmt auch arbeitsrechtlich alles ohne Beanstandungen.
Absolut, einwandfrei, natürlich, selbstverständlich. Jetzt ist es natürlich auch so, dass die Wohnungen anfangs relativ begehrt waren. Also man hat sich gedacht, klar, wir haben da irgendwie, insgesamt sind das so 900 Privatwohnungen, die man da verkauft. Der Rest ist halt Teil des Hotels und so weiter. und vermietet und so. Und dann hat man sich gedacht, gut, das wird natürlich, die werden einem aus der Hand gerissen, die Dinger. So,
ja.
Anfangs war da auch ein gewisser Hype. Jetzt ist es aber so, dass der Hype relativ schnell nachgelassen hat, weil erstens man festgestellt hat, dass sie doch relativ teuer sind im Vergleich zu anderen Wohnungen. Und man auch zweitens gedacht hat, ja, muss man jetzt auch nicht machen, da oben wohnen. Also so. Und das heißt, tatsächlich standen im Oktober 2010 825 von den 900 Wohnungen leer.
Naja,
und das Schnitt. Ist ein relativ stabiler Leerstand, wenn man das so sagen kann. Und die Wohnungspreise sind auch um 40% gefallen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da einige Leute in den Arsch gebissen haben. Genau genommen 75 Leute, die in ihrer Wohnung saßen und gesagt haben, Moment mal, erstens ist es mit den Nachbarn irgendwie eine Scheiße, weil es gibt keine. Und zweitens, warum haben wir so scheiß viel Geld bezahlt? Naja, wobei ich glaube tatsächlich auch, das sind das halt Leute, die auch den Penny jetzt nicht unbedingt zweimal umdrehen müssen. Aber egal.
Vermutlich, ja.
Vermutlich. Architektonisch, muss man aber sagen, ist der Burj Khalifa wirklich ein absolutes Meisterwerk. Also wir brauchen jetzt nicht über die Arbeitsbedingungen zu reden. Ne? Das ist wahrscheinlich eine absolute Katastrophe gewesen oder sicherlich eine absolute Katastrophe gewesen. Dazu kann man später noch was sagen. Aber also was die da in die Wüste gezimmert haben, ist wirklich der Wahnsinn. Der Turm hat 330.000 Kubikmeter Beton und Stahl und andere Arbeitsmaterialien verschlungen. Also das ist unfassbar. Und was auch ein schöner Funfact ist, in den oberen Geschossen ist dann Recyclingstahl verbaut worden und zwar aus dem alten Berliner Palast der Republik.
Ach, guck mal.
Ja, guck mal, wir sind wirklich in aller Welt vertreten. Da Made in Germany. Einer.
Hoffentlich nicht das ganze Asbest mit reingeklingelt.
Doch, wahrscheinlich schon. Deswegen gibt es so wenig, werden die Wohnungen nicht gekauft. Naja, egal. Ein Fun Fact auch, das weiß ich vom Bau, es ist ja so, dass Beton nicht trocknet, wie viele Leute annehmen, sondern der härtet ja aus, ne? Der treibt aus. Und um dieses Aushärten, diesen Prozess, das ist ja ein chemischer Prozess, der da stattfindet, um den überhaupt möglich zu machen, braucht der Beton Wasser. So, und wenn man sich jetzt mal vorstellt, Wasser alleine reicht auch nicht. Es ist auch nicht gut, wenn direkte heiße Sonneneinstrahlung auf den Beton trifft. Und wenn man sich dann die geografische Lage in Dubai so ansieht, dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell zu dem Schluss, fuck. Deshalb hat man auch, und das finde ich wirklich sehr interessant, überwiegend nachts betoniert. Also die haben halt wirklich dann zum Einbruch der Nacht angefangen und haben sozusagen die ganze Nacht zum Aushärten schon mal des Betons genutzt.
Ja.
Und danach härtet der halt so nach. Aber ich weiß, dass von so Bau, wenn man so so Fundamente macht und so so Haus Grundplatten, ne, so Bodenplatten, die muss man teilweise sogar wässern noch nachträglich, weil wie gesagt, der Beton braucht das Wasser, um richtig auszuhärten und dann richtig hart zu werden. Und gerade bei so einer statisch interessanten Geschichte stellt man sich dann doch die Frage, ist das alles ausreichend ausgehärtet? Und da wird der Dubaier TÜV wahrscheinlich gesagt haben, genau wie die Arbeitsbedingungen, das hat super funktioniert. Jedenfalls auf jeden Fall eine sehr, sehr herausfordernde Baustelle. Und ich finde das, also das ist schon echt, das ist schon krass. Und der Turm hat durch seine Höhe nicht nur, das spielt da natürlich auch mit in die Stabilität rein. Nicht nur, wenn du da einfach in die Höhe gehst, ne, da wirken ja Kräfte, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Der hat auch tatsächlich so die sogenannte Auslenkung. Das ist quasi die Schwankung des Turms.
Ja.
Liegt bei 1,5 Metern. Also das heißt, der kann, wenn der in der Ruhelage, also von der Ruhelage bis zum stärksten Ausschwenkpunkt sind das 1,5 Meter, der kann also 3 Meter im Prinzip hin und her schwenken.
Das ist krass.
Dieser Turm. Was normal ist bei solchen Bauwerken, das ist auch nicht schlimm, also das ist ja dieses Grashalmprinzip.
Total, aber es klingt immer so.
Ja, es ist absurd und vor allem, wenn du da oben sitzt, das merkst du richtig krass. Ne? Also du merkst schon 20 Zentimeter an Schwankung und 3 Meter, ey. Also ich weiß nicht, wie die Windlage da ist, aber das ist schon heftig. Und Naja, trotzdem kommt dieses Gebäude ohne Schwingungstilge aus. Das wird dann oft verbaut in so bei so Türmen. Das haben die antizipiert und das ist wirklich sehr architektonisch sehr interessant. Die haben beim Bau insgesamt 200 kleine und 650 große, andersrum. Das waren 200 große und 650 kleine so Betonpfähle in den Boden gerammt und zwar bis zu 70 Meter tief.
Okay.
Und haben quasi den Turm da drüber gebaut. Und das den da so verankert. Und das soll dafür dazu führen, dass die Druckkräfte durch die physikalische Reibung über diese Mantelflächen von den Betonstützen abgefedert wird. Und das wird durch die Pfähle aufgenommen und quasi an den Boden weitergegeben. Also es ist eine unfassbar krasse Technik, die dafür sorgt, dass der im Endeffekt so stabil ist. So, jetzt haben Stabilisierung nur durchs Fundament. Und das finde ich wirklich irre und überhaupt, also alles ist bei so einer Höhe irre. Die müssen die Luft in den Aufzugschächten absaugen, damit der Überdruck in den Schächten von den Lifttüren ferngehalten wird.
Okay.
Das ist absurd. Und
es ist halt Superlative, ne?
Total. Und was auch interessant ist, physikalisch gesehen, in diesem Aufzugschacht, da wirkt sozusagen der umgekehrte Kamineffekt. Also der hat einen Sog nach unten sozusagen. Und wie gesagt, den musst du halt ausgleichen, damit die Lifttüren dann nicht von beeinflusst werden. Und interessant, apropos Aufzug, der fährt halt in die 124. Etage zu einer Aufsichtsplattform und das dauert eine Minute. Also du bist eine Krass. Minute im Aufzug, bist du dann da oben. Es ist schon schnell, aber du bist ja, normalerweise bist du da irgendwie in 20 Sekunden durch oder so. Das ist schon krass, ey. So. Wahnsinn. Man hat das ist auch interessant, man hat zum Anfang des Baus noch nicht gewusst, wie hoch das Ding wird. Also man hat ursprünglich mal damit gerechnet, dass man irgendwie so auf 500 irgendwas Meter kommt, also so vielleicht 600. Aber dass das Ding halt bis zu 830 kommt fast, das war den Leuten nicht klar. Und so hat man tatsächlich auch den Stahlbetonkern immer nach oben verschoben. Also als man gemerkt hat, das hält da super hier, sind die höher gegangen und haben dann gedacht, na, jetzt können wir noch das nächste Ding knacken.
Oh Mann.
Und jetzt muss man am Ende, finde ich, dann doch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, was die Arbeitsbedingungen angeht. Und zwar, es wurde zeitweise gestreikt und auch randaliert, weil 2.500 Arbeiter sich sagten, dieses Scheißteil kostet 1,5 Milliarden Dollar und wir kriegen hier 4 bis 8 Dollar am Tag. Fickt euch einfach mal. Und mit was? Mit Recht. So, ja, jedenfalls. Wie gesagt, in allen Belangen Superlative und auch, also die Bauzeit, das ist wirklich absurd. Wenn man sich überlegt, dass du für ein Haus in einer normalen Bauzeit 1 bis 1,5 Jahre brauchst und du baust so ein Teil in 5, also das ist schon krass.
Das ist krass, ja. Ja, das stimmt. Absolut, absolute Superlative. Halt immer die Frage, braucht es das unbedingt?
Ja, nee.
Sowas, das ist ist natürlich schon, aber ein interessantes Einstiegsthema auf jeden Fall. Von Moderne und Superlative gehe ich mal etwas in die andere Richtung, und zwar zu klein und alt. Und ich möchte
mein reden. Schuppen.
Genau. Ich möchte reden über Kenilworth Road. Das ist ein Fußballstadion. Einige Fußballfans werden vielleicht schon davon gehört haben. Es ist das Stadion vom englischen Erstliga-Aufsteiger Luton Town. Luton ist eine gar nicht mal so kleine englische Stadt, hat glaube ich 200.000 Einwohner und liegt in England.
Verrückt.
Und jetzt muss man ja, also wer sich mit Fußball ein bisschen auskennt, der weiß, dass die traditionellen alten englischen Stadien meistens relativ wirr gebaut sind. Also die sehen so aus wie, ach komm, da oben machen wir noch einen Oberrang hin und ach komm, da könnte noch eine Box hin, wo VIP-Gäste drin sitzen und ey, da machen wir noch, der Stadionsprecher sitzt in so einem umfunktionierten Kran. Also es ist wie bei den wilden Kerlen. Einfach so ein Stadion, was da einfach mal irgendwann hingeballert wurde und über die Zeit gewachsen ist und teilweise halt über 100 Jahre alt sind. Und dann hast du die ganzen modernen Stadien in England, die halt davon nichts mehr haben, die halt alle perfekt sind, die halt alle auf Event-Arena getrimmt sind und die auch irgendwie der Stimmung nicht mehr so zuträglich sind wie so klassische traditionelle Fußballstadien. Da muss man echt sagen, kann man in Deutschland schon ein bisschen dankbar sein, dass da der Fan und die Stimmung noch wenigstens so ein bisschen Berücksichtigung finden und dass da nicht alles wirklich auf Gewinnmaximierung und Eventfans und Kartenpreise, Ticketpreise bis zum Get-No ausgelegt ist, sondern dass du halt zum Beispiel in Dortmund 25.000 Stehplätze hast auf der Südtribüne, wo du für 18,50 Euro hin kannst und dass bei Union Berlin die Fans des Stadions selber renovieren und solche Geschichten. Das ist, denke ich, europaweit so ein gewisser Luxus, dass wir hier dann noch so eine Fankultur haben im Fußball und das noch im Vergleich wenigstens so ein bisschen einen Hauch von bodenständigem Sport hat, wenn auch natürlich das Ganze drumherum damit also weit weg ist von bodenständig. Und in England löst sich das so nach und nach leider auf. Mhm. Deswegen finde ich es auch schade, dass da so schöne, wenn auch natürlich kreuz und quer gebaute Stadien, wie zum Beispiel auch bei Everton, jetzt nach und nach verschwinden und durch irgendwelche großen Arenen ersetzt werden, die am Ende irgendwie alle gleich aussehen und nicht so wirklich dieses Flair haben. Genau das ist jetzt so besonders bei dem Stadion von Luton Town. Das wurde nämlich 1905 gebaut.
Ah, geil.
1905. Damals war das höchste Gebäude der Welt, glaube ich, noch der Ulmer Münster. Hm. Oder so, also lange, lange her. Und es ist mit 10.000 Sitzplätzen das mit Abstand kleinste Stadion der ersten englischen Liga, der Premier League. Und wahrscheinlich das traditionellste, was sich wohl auch sehr positiv auf die Stimmung auswirken muss, weil man sagt, es ist trotzdem irgendwie ein Hexenkessel, auch wenn es nur 10.000 Mann sind, die da reinpassen, was ja vergleichsweise wenig ist für so ein erstklassiges Stadion. Das Spezielle an diesem Stadion ist, dass es in einem Wohngebiet liegt, was jetzt in England nicht unüblich ist für die traditionellen Stadien, aber in diesem Fall ist es noch etwas extremer, denn es ist wirklich sehr eng dort. Es ist alles so ein bisschen, man gewinnt den Eindruck, dass sei seit 1905 auch nicht so viel daran gemacht worden, denn die Haupttribüne ist nach wie vor aus Holz. Es gibt überall sehr, sehr schmale Eingänge. Die Gegentribüne hat überhaupt nur 3 Reihen.
Ja. Ach, was? Krass.
Also meine Schulturnhalle hatte 4 Reihen mehr als die Gegentribüne des Erstligisten in England. Es gab einen sehr schönen Artikel in der Frankfurter Rundschau darüber, wo das schöne Zitat drin steht: Das Wellblechdach mit Regenrinne darüber erinnert eher an einen alten Kuhstall als an ein Stadion.
Ja, geil.
Und ganz besonders ist auch der Gästeblock, beziehungsweise der Weg dorthin, das war auch das, was in letzter Zeit dann so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Da gibt es in Social Media auch zahlreiche Videos dazu. Man muss nämlich durch die Hinterhöfe von Anwohnern, also man kennt das aus der Großstadt, wenn man da quasi durch so ein Tunnel, wo die Einfahrt quasi reingeht,
genau,
so ein kleines Ding, und dann kommst du in den Hinterhof. So musst du da durch, dann stehst du im Innenhof von irgendwelchen Gebäuden, musst eine Treppe hoch, eine schmale Treppe, die da irgendwie auch ganz verwinkelt ist, und von dort kannst du in die Gärten der Leute dort reingucken, die dort wohnen, direkt am Stadion, und dann geht's rein in den Gästeblock. Also,
ach, das ist ja witzig.
Total special, ja, und dort wird dieses Jahr Premier League gespielt, wahrscheinlich aber leider nicht lange, denn selbst wenn Luton Town den Klassenerhalt schaffen wird, plant der Club einen Stadionneubau. Schon seit 1950 zwar, also auch schon ein bisschen her. Das heißt, wenn die das Stadion neu gebaut hätten, müssten sie sich jetzt langsam über einen Neubau Gedanken machen. Aber sie haben das bis jetzt nicht gemacht, aber haben jetzt irgendwie eine Baugenehmigung, damit sie eben auch die höheren Auflagen, die es natürlich im Profifußball dann gibt, eben auch erfüllen können. Da gibt es dann im neuen Stadion dann auch endlich einen schönen VIP-Bereich mit Buffet und allem drum und dran und ausreichend Platz für Fernsehkameras, um das Ganze sonst wohin zu übertragen. Aber das einmalige Flair, das zieht halt leider nicht mit um.
Ja. Wie viele Leute gehen da rein? Hast du das?
10.000.
Hast du eben gesagt, stimmt. Ja,
knapp über 10.000.
Das ist ja wirklich geil, ey. Ja, sowas ist halt, das ist halt wirklich diese Fußball- Folklore irgendwie auch, das geht ja wirklich immer mehr verloren. Das ist ja wirklich sehr schade. Wobei ich fand die Stadien in England, auch selbst die größeren Stadien und auch die moderneren Stadien teilweise ganz cool, weil die ja, viele bauen ja ohne Tartanbahn. Ne? Da sind die Fans einfach viel näher an dem Spielfeld dran.
Das auf jeden Fall,
also
ja.
Das hast du schon natürlich also wenn man das Berliner Olympiastadion jetzt hier sieht, so, das ist ja eine riesen Tartanbahn.
Ja, absolut. Das sind ja so ewig weit weg vom Feld.
Weit weg, ne?
Aber ja, das alleine ist, ich meine, es ist ja in England auch noch das Problem, was du in Deutschland halt nicht hast. In England gab es ja diese große Katastrophe mal.
Ja, genau. Ja.
Deswegen gibt es dort keine Stehplätze.
Ja.
Jetzt im Nachhinein Kritiker eher sagen,
das war Liverpool oder so.
Genau, ja. Das lag eher wohl am Polizeiversagen, ja, als an der Tatsache, dass es da Stehplätze gibt, weil es funktioniert in Deutschland ja auch.
Ja,
also
absolut,
auf der Südtribüne sind 2,5 mal so viele Menschen, wie in das ganze Stadion dort reinpassen.
Ja.
Alle auf Stehplätzen. Und das ist natürlich in Deutschland auch super gut für die Stimmung. Und du hast natürlich selbst so Stadien wie in Gelsenkirchen, die Felddienst-Arena, die wirklich absolut ja so ein Mehrzweck-Event-Dome ist. Aber selbst da hast du halt die Fankultur so, dass da auch eine gewisse Stimmung ist.
Ja, ja, klar.
Und in England merkst du, wenn du da jetzt Berichte liest von Leuten, die jetzt bei Arsenal zum Beispiel im Emirates Stadium sind, das ist tote Hose dagegen. Und da merkt man schon auch, dass es halt für den Sport und die Stimmung an sich vielleicht besser wäre, sich mal wieder auf den Sport und die Stimmung zu konzentrieren.
Ja, absolut,
und nicht auf noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld.
Ja, vor allem führt es ja auch dazu, dass das so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft wird, in der die eine Klasse gar nicht mehr teilnehmen kann an diesen Veranstaltungen, weil sie sich das schlicht und ergreifend nicht leisten können. Und wenn man sich überlegt, wo der Fußball eigentlich herkommt, dass das so ein Ding der Arbeiterklasse eigentlich war, das ist ja wirklich schlimm.
Und also, da kann man wirklich von Glück sprechen, dass das in Deutschland einfach noch so einen anderen Stellenwert hat und die Fans hier ja auch eine Lobby haben durch die Ultras, durch die Fanvertreter und so, die da wirklich auch irgendwie sich stark positionieren und glücklicherweise auch teilweise noch gehört werden, hast du dann eben sowas, wo das noch ein bisschen bodenständig wenigstens zugeht. Also wenn du jetzt Union Berlin siehst, die jetzt damit bis
Union,
in die Champions League
klar.
gekommen sind und sehr bodenständig eigentlich unterwegs sind. Oder auch gibt es jetzt eine Aktion in Düsseldorf, habe ich mir sagen lassen. Das sind jetzt irgendwie 3 oder 4 Spiele in der aktuellen Saison, wo du dich bewerben kannst auf ein Ticket und wo gar keiner Eintritt zahlt.
Okay.
Es wird alles, also es heißt irgendwie, glaube ich, Fortuna für alle. Und dann kannst du dich bewerben und dann kriegst du das Ticket. Entweder du gewinnst halt bei der Auslosung oder nicht. Und dann alle, die dort drin sind, zahlen nichts,
okay,
weil das von einem Sponsor irgendwie finanziert wird. Das ist natürlich auch für die Stimmung, ist das natürlich Gold.
Ja. Ja, wobei ich das in der Diskussion, wenn man sich dann Schalke und Dortmund anguckt, so gerne ich Dortmund zum Beispiel auch habe, so trotz meiner FC-Fanschaft, aber mag ich Dortmund sehr gerne, aber gerade bei Schalke so, die stilisieren sich da immer noch so als Malocha-Clubs, aber faktisch ist das halt ein zusammengekaufter, international tauglicher Haufen, also gerade bei Dortmund ist halt auch immer die Frage, wie viel da wirklich so dann auch so ein bisschen Image ist und so, aber das ist definitiv hier noch wesentlich down-to-earth-mäßiger als in England, wo halt auch Fernsehgelder gezahlt werden, die nicht von dieser Welt sind. Also,
absolut.
Also es ist alles total
oder
absurd.
In Ligen wie in Italien, wo dann die Hälfte von den Spielen irgendwie eine 50-prozentige Stadionauslastung ist.
Ja.
Du hast halt in Deutschland da wirklich, also
das
die
stimmt,
Bundesliga
ja.
ist da wirklich, was das angeht, das ganz,
was
ganz weit von.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, ich komme zu einer Zeit, in der es die Bundesliga noch nicht gab, wenn man sich auch die Frage stellt, wann soll das denn gewesen sein? Die ist ja schon so alt. Nein, ich gehe zurück in das 13. Jahrhundert und zwar reden wir über den Kölner Dom.
Oh ja.
Ja, mein zweites Bauwerk, das ich vorstellen möchte.
Dein zweites Bauwerk?
Das ist auch meins, schon. Der Burj Khalifa und der Kölner Dom. Habe ich mir damals gegönnt. Ich bin nämlich ein Vampir. So,
ach, guck.
Wussten auch die meisten noch nicht. Ich ziehe den jetzt auch hier nicht rein, weil ich wie als Kölner, sondern weil ich das Bauwerk wirklich sehr, sehr interessant finde und es hat einfach eine sehr imposante Entstehungsgeschichte. Und
man muss ja als Kölner muss man ja auch den Dom, muss man sich ja für den Dom auch begeistern.
Ja,
weil sehr viel
wieder,
mehr gibt es ja außenrum auch nicht. Ne?
Ja, ist ja gut. Okay, alles klar. wo kommst du nochmal her? Lauscher, ja, okay.
Ja.
Also. der Lauscher Dom, was? Ja, nee, der Kölner Dom.
Bei uns ist die Jugendstilkirche.
Die Jugendstilkirche, na guck an. Das ist doch super.
Auch sehenswert.
Ja, sehr gut. Die hat ist wahrscheinlich, wie alt ist die Jugendstil? Das ist doch 17. Jahrhundert oder so.
Was? Jugendstil? Nein.
Ist später, ne? 19.
Jugendstil
Jahrhundert.
Ist Anfang 20. Jahrhundert. So, ja,
sag ich
also
doch.
Das ist die Hochzeit in das, was in Paris überall zu sehen ist.
Ja, stimmt.
Ist und in Lauscher. Aber Lauscher ist halt auch außenrum noch wunderschön. Deswegen müssen wir uns nicht so auf die Kirche reduzieren.
Ich sag's ja auch immer, Lauscher, das Paris Thürings. So, wir kommen zum Kölner Dom. Wer da liegt, ist klar, die Heiligen Drei Könige. Kein geringerer. Die Gebeine der Heiligen Drei Könige sollen im Kölner Dom liegen, in einem goldenen Schrein. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht.
Moment, also das Kölner Dreigestirn vom Fasching oder die.
das ist ja.
Wirklich die Heiligen Drei Könige.
Die sollen da liegen.
Die Heiligen Drei Könige.
Die Gebeine sollen da liegen. Gut, wie gesagt, wer weiß. Aber das ist so ein bisschen das, womit man sich natürlich da immer rühmt und so. Und natürlich haben die Erzbischöfe auch die große Ehre, da begraben zu werden, in irgendeiner Gruft, die da irgendwo ist, daneben oder darunter oder wie auch immer. Aber der Bau des Doms startet im Jahr 1248 und das Teil ist halt erst 1880 fertig geworden.
Oh Mann.
Das ist schon eine krasse Entstehungsgeschichte. Und diese ganze Baustory des Doms ist so einzigartig, das hat es tatsächlich noch nicht gegeben. Denn die haben nicht nur 632 Jahre für das Ding gebraucht, und der ist nur 157 Meter hoch, während der Burj Khalifa, nein, also lassen wir das, aber was heißt nur, ne? Damals war tatsächlich der Kölner Dom das höchste Gebäude der Welt, als der fertig wurde, ne? Und das ist 1880 gewesen. Gut, und man hat sogar damals auch noch einen Rekord gehalten, und zwar war das, und das finde ich wirklich bemerkenswert, das Gebäude mit dem größten Anteil an Stahl und Eisen, der verbaut wurde.
Okay.
Dann kam der Eiffelturm, relativ später, wenig später nach der Expo.
Da ist es dann auch noch etwas offensichtlicher verbaut worden.
Das ist richtig, damals hat man noch nicht so angegeben in Köln. Also es ist wirklich eine krasse Konstruktion. Und man wird, das werde ich später noch kurz erwähnen, das ist architektonisch auch gar nicht so eine kleine Leistung, die man da vollbracht hat. Dazu später. Die lange Bauzeit jedenfalls ist vor allem auch deswegen bemerkenswert, weil es zwischendurch eine Pause gab. Und die Pause war 300 Jahre lang. Das ist so gewesen, dass denen offenbar das Geld ausgegangen ist. Und zwar so rund 1517 rum, 1530 rum, was auch immer. Und Schuld daran ist natürlich die Reformation.
Ja, klar.
Ne? Klar, logisch. Da kann man jetzt als katholische Kirche, würde man das auf jeden Fall behaupten. Nein, aber das hat tatsächlich einen ursächlichen Grund darin, dass die Reformation stark wurde. Denn was ja mit dem Erstärken der Reformation zusammenhing, beziehungsweise das überhaupt erst begünstigt hat, war die Tatsache, dass man seitens des Vatikan und der katholischen Kirche immer mehr auf Ablasshandel gesetzt hat. Ne? Also ja. Man hat den Leuten Ablassbriefe verkauft und gesagt, wenn du deine Sünden loswerden willst, gib uns so und so viel Kohle und dann kriegst du einen Ablassbrief und brauchst dir keine Sorgen zu machen, dann kommst du nicht in die Hölle. So, das hat den Leuten nicht nur irgendwann gestunken, sondern das hat auch Leuten innerhalb der Kirche gestunken. Und zwar namentlich Martin Luther, der nicht nur gesagt hat, hör mal, die Bibel, die können wir auch mal ins Deutsche übersetzen, weil ihr hier die lateinische Deutungshoheit über den Kram habt. Nein, das hieß auch seinerseits, dieser ganze Ablasshandel ist ja eine absolute Abzocke. Was soll das? Und zu Recht natürlich in diesem Fall. Und er hat dann so 1517 die Reformation quasi eingeläutet. Und die Reformation wiederum hat dazu geführt, dass dieser Ablasshandel dann gestockt hat, dass man angefangen hat, drüber nachzudenken seitens der Leute und gesagt hat, naja, also wir wollen das nicht mehr zahlen, wir haben da keinen Bock drauf. Und irgendwie ist es auch seitens der Kirche dann in Frage gestellt worden. Man hat also, weniger Geld gehabt zur Verfügung. Und was auch noch damit einherging, war, dass man diesen gotischen Baustil, der Kölner Dom ist ja ein gotisches Bauwerk, der geriet außer Mode, der war nicht mehr so en vogue. Und man hat sich mehr wieder in Richtung, oder was heißt mehr wieder, man hat sich der Renaissance zugewandt, also wieder der Antike. Ja. Und hat, das ist ganz interessant, wenn man sich den Petersdom anguckt, der ist dann in der Zeit entstanden. Das ist so, da sind viele dorische Säulen verbaut und so vorne weg. Das sieht eigentlich aus wie so ein griechischer, römischer Tempel. Ne? Und dann hat er halt diese Kuppel, die so ein bisschen außen da rausschlägt. Also es ist ein ganz interessanter Wechsel, der da stattfindet. Und natürlich hat man, um derlei Bauprojekte wie den Dom dann zu finalisieren, ist es nötig, dass da ein Hype ist, dass die Leute Bock haben und dass es Investoren gibt, die sagen, ey, wir wollen, dass das jetzt fertig wird, das Ding. Und den gab es damals nicht. Und was man damals schon hatte, war jedenfalls das Chor und das Langschiff von diesem Dom. Allerdings waren die getrennt durch eine Mauer. Weil das halt architektonisch nicht anders zu lösen war anscheinend. Weil man erst das eine gebaut hat und danach das andere. Jedenfalls konnte man die nutzen, aber nur separat voneinander. Die hatten schon ein Dach. Und es gab einen Teil des Südturms, und zwar ein Drittel. Und auf diesem Südturm stand ein 24 Meter hoher Holzkran. Man muss sich vorstellen, im 13. Jahrhundert angefangen, da hat man die Sachen alle noch angepackt. Ne? Und eben mit so einem Kran verbaut und transportiert. Und interessant ist auch, dass es irgendwie Bilder gibt und so Grafiken, Malereien, die damals angefertigt wurden vom Stadtbild Kölns. Und da gehörte wie heute der fertige Dom dieses Rumpfruinending mit diesem Kran zum Stadtbild. Also okay. Der Kran war immer mit aufgezeichnet.
Ja.
Das ist wirklich ganz witzig, das zu sehen. Und die Leute haben sich da irgendwie auch dran gewöhnt. Und es gab damals, weil man auch also so eine ganz komische Struktur innerhalb dieses Mittelschiffs da hat, das ist total wirr strukturiert. Dann gibt's aber in diesem nördlichen Seitenschiff so Einwölbungen und das sah irgendwie eher aus wie so eine Kapelle. Mhm. Und das unterschied sich auch alles so ein bisschen voneinander. Und deswegen hat man dann nachher die Volksweisheit erfunden und die hat sich so entwickelt, dass wenn der Dom fertig ist, dass dann die Welt untergeht. Und die Leute waren wirklich so, die haben dieses Projekt irgendwie so miterlebt natürlich.
Ja.
Und das sind ja Generationen von Menschen, die und auch von Dombaumeistern, die da drüber halt gestorben sind über das Ding. Und jeder hat irgendwie gehofft, mitzuerleben, dass dieses Teil fertig wird. Aber man hat irgendwann die Hoffnung verloren.
Oh je.
Und das Krasseste ist, dass damals dann irgendwann einfach die Baupläne verloren gegangen sind. Man hat die Dinger verloren.
Oh,
und
Mann.
Dann ist es irgendwie 1814 einem Zimmermannsgesellen, aus Zufall ist er auf einem Dachboden rumgekraxelt in Darmstadt, warum auch immer, so ein Gasthaus da. Und der hat da ein riesengroßes Pergament gefunden, so ein auf Leder gezeichnetes Teil. Und das war von 1280. Und der hat sich gefragt, was ist das denn für ein Riesenteil? Und dann dieses Teil die Runde machte und man das immer weitergab, weil er irgendwie nichts damit anfangen konnte, aber er dachte, das muss irgendwas Wichtiges sein, fiel das wohl irgendwie dann wieder in die Hände von Leuten, die sich gedacht haben, naja, das ist doch der Kölner Dom. Das gehen wir vielleicht mal nach Köln zurück. Und dann hat er, es gab so einen Kunstliebhaber, Johann Boisseret, und der hat den späteren König Friedrich Wilhelm IV. Dann überzeugt, den Dom zu vollenden. Und dafür war natürlich diese Karte relativ nützlich, denn man hatte tatsächlich, und das fand ich auch sehr erstaunlich, zu dem Zeitpunkt keinerlei Ahnung, wie man das Ding hätte vollenden können. Also man brauchte die Baupläne der damaligen Architekten, um diesen Bau zu vollenden. Und so wurde es auch passiert. Man konnte dann schließlich die Türme auch bauen hat dann eben auch die beiden quasi vollendet und das gemacht. So, jetzt ist es auch da statisch wieder eine sehr interessante Geschichte. Das Fundament des Doms ist 16 Meter tief. Also das ist ein unfassbar fettes Fundament. Und man hat schon im Mittelalter sich eingeplant und gedacht und antizipiert, dass man ein sehr starkes Gegengewicht unter der Erde braucht, um dieses 300.000 Tonnen schwere Teil oben zu halten. Und da hat man aber auch sehr, sehr großzügig kalkuliert, weil man gedacht hat, sicher ist sicher, und eben dieses fette Fundament gebaut. Und dieses Fundament in Kombination mit diesen gotischen Säulen, die sehr, sehr viel so punktuelle Last auf mehreren Punkten verteilt, das sorgt dafür, dass das Gebäude, also der Dom, erdbebensicher ist. Also der würde ein Erdbeben mit Stärke 7 aushalten. Das ist schon krass. Fett.
Das ist heftig.
Und das ist auch sehr interessant, das erwähnte ich eingangs, dass die Dachkonstruktion eben schon aus Eisen ist und war.
Ja.
Und das hat dem Kölner Dom im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich das Leben gerettet, weil der Dachstuhl damit brandsicher war.
Ja.
Und der Dom hat tatsächlich 70 Bomben abbekommen. Von den 70 Bomben waren 14 schwere Fliegerbomben. Und er hat nur dieses Riesen, wo heute diese Plombe drin ist, also diese, gab es irgendwie so einen Teil, der wurde richtig stark beschädigt.
Okay.
Dann hat man mit 20.000 Ziegelsteinen wieder aufgemauert und da sah man dann auch optisch die sogenannte Plombe, die sozusagen jetzt als Mahnmal gilt für den Zweiten Weltkrieg. Und damit derartiges nicht nochmal passiert. Und der hat aber da einen verhältnismäßig geringen Schaden genommen. Klar, es wurden ein paar Sachen zerstört, aber verhältnismäßig war das noch echt in Ordnung.
Ja.
Und wenn man sich so Postkarten anguckt, die gab es von der damaligen Zeit, da sieht man wirklich eine komplett in Schutt und Asche liegende Stadt. Und in der Mitte steht nur wie durch ein Wunder der Kölner Dom erhalten. Und es gibt sehr, sehr lustige Witzbolde, die dann diese Karten nochmal wieder rausgebracht haben, als die U-Bahn gebaut wurde und das Stadtarchiv einstürzte.
Ja.
Und die haben dann diese Postkarte aus dem Zweiten Weltkrieg nochmal rausgebracht und draufgeschrieben, Köln, wenn die U-Bahn fertig ist. Und das, naja, hat natürlich bei den einen zur Belustigung gesorgt, bei den anderen eher weniger, aber gut. Interessant ist auch, dass der Dom in der Stadt als, wenn man sich anguckt in den Büchern, ist der mit sich selbst, also der gehört sich selbst. Da ist eine juristische Person als Besitzer des Doms angegeben und das ist die Dombau Dingenskirchen zu Köln. Also das ist der Dom selbst. Der gehört also allen und keinem und sich selbst irgendwie. Und das Erzbistum führt den aber trotzdem ja irgendwo als Kirche. Ja. Und das führt den, keine Ahnung warum, mit 27 Euro in ihren Büchern.
Okay.
Was total absurd und skurril ist.
Er ist offiziell 27 Euro wert. Oder wie?
Ja, ob das der Wert ist, keine Ahnung. Also er ist ja nicht verkäuflich, ne?
Ja,
in dem
klar.
Sinne. Weil wem willst du ihn abkaufen? Ihm selbst, naja, funktioniert nicht. Aber ja, wahrscheinlich ist er 27 Euro wert. Was aber interessant ist, dass der im Jahr 12 Millionen kostet. Also die Restaurierung, ständige Restaurierung und Pflege und Wartung und Reinigung und Pipapo dieses Bauwerks ist halt immens teuer. Zumal man halt ja auch der wäre ja normalerweise weiß, der Dom, ne? Der war ja, als der gebaut wurde, war das ein strahlend helles Gebäude. Der ist halt nur so schwarz geworden durch die verpestete Luft in Köln.
Oh,
ne?
Mann.
Das Teil wäre halt so ein richtig strahlendes Ding oder zumindest so gelblich dunkel, aber nicht schwarz. Das ist schon sehr krass. Trotzdem, es hat natürlich zu diesem gotischen Flair,
ja,
trägt das irgendwie bei. Ne?
Stimmt, total.
Genau, also ist ja auch wirklich ein absolutes Kulturerbe. Und dann hat sich ja irgendwann auch noch Gerhard Richter mit dem Fenster verewigt und so, da hat er dann ein dummes Fenster gestaltet. Ist also wirklich, wirklich, wirklich auch innen. Also ein unheimlich schönes Teil und absolut imposant, wenn man da hochsteigt und da oben ist. Und wenn das Gerüst mal weg ist, das gab es wohl mal zwischendurch, dann ist das echt sehr imposant. Naja, gut, also deswegen mal ein kleiner historischer Exkurs und ich bin Fan auf jeden Fall von diesem Dom.
Ja, verständlich als Kölner.
Naja, auch so.
Ja, ja.
Unabhängig.
Alles gut, alles gut. Stichwort, das Geld war alle.
Sehr gut.
Da möchte ich anknüpfen. Und
50 Cent.
50 Cent, genau. Und nein, ich komme zu Schloss Neuschwanstein.
Ja.
Schloss Neuschwanstein, wohl eine der beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeiten. Und es ist weltbekannt. Und in meinen Augen, muss ich sagen, ein bisschen überbewertet. Aber mal zum Anfang. Es ist ja dieses Vorbild-Märchenschloss, das Vorzeigemärchenschloss ist bei Disney als Logo zumindest Inspiration gewesen. Es gibt ja auch über den Erbauer, den Ludwig II., in unserem Podcast schon eine schöne Geschichte in der Folge über seltsame Herrscher. Lohnt sich auch mal reinzuhören. Und man muss aber sagen, wenn man sich jetzt so die deutsche Burgen- und Schlösserlandschaft anguckt, dann gibt es sehr viele Bauwerke, die ich jetzt persönlich sehenswerter finde, weil sie irgendwie echter sind als Neuschwanstein. Weil Neuschwanstein ist im Prinzip eine romantisierte Vorstellung einer mittelalterlichen Ritterburg, was sich ein Typ, der König war und
kein Bock auf König sein
hatte,
sondern Burgen bauen wollte.
Ja, er so ein bisschen spielen wollte und leider noch kein Lego-Kasten erfunden war, wo der gesagt hat, sowas möchte ich haben, sowas möchte ich mir bauen. Also wie so ein Kind, was ein Baumhaus will, hat sich der Ludwig II. Diese mittelalterliche Ritterburg gewünscht, so wie er sich das vorgestellt hat. Und die hat er auch bekommen. Die ist ihm auch dorthin gebaut worden. Und ich war schon dort und ich kann sagen, es sieht von außen, es sieht von unten aus der Ferne und auch von nahem wirklich sehr schön aus. Man hat einen tollen Ausblick von dort, aber die Führung, die kann man sich relativ sparen, weil es ist so ein bisschen Massenabfertigung. Da rennen jeden Tag tausende Leute natürlich hoch auf diesen Berg, weil man das halt gesehen haben muss. Und dann geht die Führung relativ schnell und es ist auch irgendwie... Es fühlt sich alles nicht so richtig echt an. Es ist halt auch wie so ein Nachbau als wärst du in einem Freizeitpark so ein bisschen. Auch wenn das Ding natürlich trotzdem irgendwie Wahnsinn ist. Aber halt mehr Fantasienachbau einer Mittelaltervorstellung als so eine tatsächlich so ein echtes Schloss oder eine echte Burg. Also da würde ich dann eher empfehlen, wer noch nie auf der Wartburg war, geht mal lieber auf die Wartburg, weil die Wartburg war ja auch irgendwie so ein bisschen zum Teil Vorbild für Neuschwanstein. Also der große Saal in Neuschwanstein ist auch dem Saal auf der Wartburg nachempfunden und auf der Wartburg ist es aber halt echte Geschichte.
Ja, vor allem
Geschichte
krasse, genau, ja, krasse Wartburgfest, ne?
Total, alles ja. Mögliche, ja, ja, auch Luther war dort, ja. Es ist wirklich vieles. Soll jetzt kein Kampf zwischen den Burgen sein, aber ja, ich finde, das ist aber auch Geschmackssache. Für mich persönlich ist es viel interessanter, in so einem kleinen Schloss, was vielleicht auch nicht jeder kennt, irgendwo in einem Dorf, wo du sagst, da ist halt ein Schloss, wo es so kleine individuelle Geschichten gibt. Es fühlt sich viel echter an, als das, was man dort eben sehen konnte oder gezeigt bekommen hat. Das war alles sehr auf Massentourismus und nicht so wirklich echt. Ich habe Neuschwanstein trotzdem mit aufgenommen, weil es natürlich ein Phänomen ist. Es ist Touristenmagnet, es ist weltbekannt, gerade auch, weil es so kitschig ist, wie es halt ist. Und es hat auch unfassbar viel Geld verschlungen, sodass dann irgendwann der Geldbeutel von Ludwig II. Auch leer war und er ähnliche Projekte, die er auch geplant hatte, noch komplett verwerfen musste. Und man muss dazu sagen, 50 Millionen hat das Ganze umgerechnet gekostet, ist jetzt in der Auflistung der Kosten hier nicht so viel. Also damals, ich glaube, irgendwie 6 Millionen Mark zur damaligen Zeit, um 1880. Wenn du das hochrechnest, laut Tabelle der Bundesbank, kommst du auf 50 Millionen Euro circa. Mhm. Aber Ludwig hat das privat bezahlt. Das kam halt nicht aus der Staatskasse, wie das teilweise angenommen wird. Und deswegen drohte dem Ludwig 1885 auch die Pfändung. Und das finde ich auch ein bisschen interessant, weil da gab es zwar schon das Kaiserreich, aber war offiziell immer noch bayerischer König. Und das musst du auch erstmal schaffen als quasi Herrscher, wenn du praktisch der Staat bist, Gefahr laufen, dass man bei dir pfändet. Das ist schon auch heftig. Schade ist halt, dass er bei all seinen Visionen dort es nicht mehr geschafft hat, den Bau zu überleben. Und er hat zwar dort gewohnt eine Zeit lang, aber das komplett vollendete Schloss hat er leider nicht mehr zu Lebzeiten sehen können.
Ja, der war ja ohnehin... glaube ich auch am Ende des Tages, wenn so ein Schloss fertig war, hat er gesagt so, ja gut, was mache ich jetzt? Ne? Also der hat halt wirklich viele gebaut. Also das war ist nicht das Einzige. Der war ja auf dem Schneeberg, hat er noch so irgendwie so ein Schloss gehabt. Der ist auch super viel Schlitten gefahren und so.
Ja.
Und hat dann so Schokolade gefressen, wie ich da damals erzählt habe. Und ist halt so einfach, hat Richard Wagner gehört, ne, und hat dem auch tierisch viel Geld in den Rachen geschmissen. Und also
war schon ein spezieller Typ,
spezieller
aber
Typ.
Wie gesagt, da gibt es ja mehr drüber in unserer Folge über seltsame Herrscher.
Absolut, die ist auch natürlich zu hören. Ja, ey, also auf jeden Fall natürlich ein monumentales Werk und auch das musste auch erstmal schaffen, als sozusagen deutscher Fürst oder Herrscher, König da in Amerika langfristig in der Popkultur verankert zu werden.
Ja.
Also von daher, das ist definitiv ein ganz veritables Pünktchen für dich hier. Ich gehe mal weg von den Häusern und hin zu einer Brücke,
okay,
die ich mir rausgesucht habe, als meine dritte Konstruktion, und zwar die Brooklyn Bridge. Da mag
Jawohl.
Man jetzt, wenn man an bekannte Brücken aus Amerika denkt, nicht unbedingt, vielleicht ist das nicht die erste Wahl, denkt man vielleicht eher Golden Gate oder so, aber die Brooklyn Bridge ist wirklich ein...
schon weit vorne.
Ja, schon weit vorne. Und es ist auch ein krasses Wahrzeichen der Stadt gewesen, sehr, sehr lange. Und verbindet natürlich Manhattan mit Brooklyn,
ja,
was damals ein verkehrstechnisches, eine absolute Meisterleistung war und auch ein absolut sinnvoller Punkt, weil
ja,
sich natürlich da am East River die Menschen auch verbreitet haben, die Stadt immer weiter wuchs und eben diese Verbindung schwierig war und deswegen aber umso nötiger. Und das war 1883, als die Brooklyn Bridge eröffnet wurde. Und auch da muss ich sagen, also 1870 Baubeginn für so einen Teil echt eine stabile Leistung.
Ja.
Weil man halt wirklich die Schwierigkeit hatte, über diesen East River zu kommen, der eigentlich gar kein richtiger, das ist kein richtiger Fluss, sondern das ist eigentlich eher ein Meeresarm. Und
ja,
das heißt, da herrschen ganz andere Strömungen als in so einem normalen Fluss. Also das ist wirklich, da hast du mit unheimlichen Widrigkeiten zu kämpfen. Und man musste die ist 1,8 Kilometer lang, ne? Das
ja,
musst du dich mal vorstellen.
Schon riesig, ja.
Absolut krass für diese Zeit. Und ein Meisterwerk der Architektur und Konstrukteurskunst. Meilenstein, möchte ich sagen. Und zwar, man hat vor allem noch dazu, dass die Schwierigkeit, dass man störende Pfeiler verhindern musste, die dann den Schiffsverkehr irgendwie da behindert hätten. Also das war wirklich eine absolute Herausforderung. Und der Schaffer dieses Teils ist tatsächlich ein Deutscher. Die wurde...
Das war sogar ein Thüringer, der...
Ja, Mann, genau. So ist es nämlich. Der hieß Johann August Röbling. Und der hat sich dann, als er in Amerika war, umbenannt in John Augustus Röbling. Also, wie gut kann man eigentlich seinen deutschen Namen ins Amerikanische, ins Englische ändern? Und der kam aus Mühlhausen in Thüringen.
Jawohl.
Und das ist nur 2 Autostunden von Lauscha entfernt.
So.
Also, es ist tatsächlich so, du wohnst eigentlich einfach quasi im Geburtsort des Erfinders der Brooklyn Bridge. Und damit gewinnst du für mich auf einen Schlag das Doppelte an Street Credibility, beziehungsweise Bridge Credibility.
So ist es
nämlich. Großartig. Das Tragische an der Geschichte ist, Röbling hatte einen Unfall. Und zwar wurde ihm beim Besichtigen seines Bauvorhabens wurde ihm ein Fuß eingequetscht.
Ui.
Und zwar von einem, von einer Fähre, von einem Schiff. Und er bekam dann später Tetanus und musste leider im Rollstuhl dann sein weiteres Leben verbringen. Und hatte dann auch Probleme damit. Und sein Sohn, Washington hieß der, und da kann man sich auch, wie sehr kann man Amerikaner geworden sein?
Er hat sich integriert.
Der war auf jeden Fall integriert. Hat dann die Leitung des Baus übernommen. So, jetzt haben die damals ein Verfahren angewendet, weil die mussten ja auch unter dem Wasser arbeiten, ne?
Ja.
Also klar. Und zwar haben die mit einem Verfahren gearbeitet, das man sich vorstellen kann wie so eine Taucherglocke.
Mhm.
Die funktioniert ja dadurch, dass quasi das Gefäß unten offen ist und man dadurch so einen Raum erzeugt, in dem durch den Luftdruck das Wasser nach unten gedrückt wird. So, jetzt hat man das mit so gewissen Senkkästen, hat man denselben Effekt erzielt. Und da hat man die Tiefbauarbeiten unter der Brücke gemacht, beziehungsweise unter Wasser gemacht.
Krass.
Jetzt sind dabei aber einige Leute gestorben, weil man damals noch nicht wusste, dass man da die Dekompression braucht. Also man muss ja Druckausgleich machen.
Ja.
Die sind da in 23 Meter Tiefe gewesen. Also du musst, glaube ich, auf 10 Meter oder 9 Metern musst du einmal für eine gewisse Zeit innehalten, damit die Lunge sich wieder an den Druck gewöhnen kann, weil du sonst oben halt ein Problem bekommst, wenn das zu schnell geht, ne?
Okay.
Und das wiederum ist dem Sohn von unserem Architekten, also dem Washington, passiert. Der hat bei Inspektionen da unter Wasser in einem dieser Senkkästen, hat er diesen Druckausgleich nicht gemacht und ist dann an der Dekompressionskrankheit, das war so eine typische Taucherkrankheit, erkrankt. Und konnte dann tatsächlich nur noch eingeschränkt sprechen und saß im Rollstuhl. Jetzt bin ich gerade unsicher. Ich glaube tatsächlich, dass der, sein Vater, der Augustus, John Augustus, ist gestorben an Tetanus.
Okay.
Und die haben den nicht durchbekommen.
Der Sohn ist dann im Rollstuhl.
Sein Sohn ist im Rollstuhl gelandet. Wie dem auch sei, der Mann hat natürlich, was für ein tragisches Schicksal, dann zu Hause sitzen müssen, hat mit einem Teleskop weiter geguckt, wie das da weitergeht mit den Arbeiten, hat aber, und das finde ich bemerkenswert, seine Frau, Emily, weiter die Bauleitung da machen lassen. Und die hat das ganze Ding dann gestemmt und hat tatsächlich maßgeblich daran mitgewirkt, dass die Brooklyn Bridge fertig wurde. Und sie war angeblich auch die erste Person, die dann über die Brooklyn Bridge gegangen ist. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Story, vor allem, weil wir endlich mal wieder eine Frau hier die als schillernde Person drin haben. Also, aber es liegt auch daran, dass wir nur bekloppte Leute haben. Noch ein bisschen so technische Fakten finde ich auch sehr, sehr spannend, weil man sich die Zeit natürlich immer noch vor Augen führen muss. Wir haben ja das ausgehende 19. Jahrhundert und man hat mit 20.000 Stahldrähten diese Tragseile gesponnen, die von den Türmen, in den Türmen befestigt sind. Und an diesen Tragseilen wiederum sind ja dann das sind die haben wiederum Tragseile, die dann quasi runterhängen und an denen dann die Fahrbahn befestigt ist. Ne?
Ja.
Also die Fahrbahn wird getragen von diesen Stahldingern. Und jetzt hat das Ganze, da weiß ich tatsächlich nicht genau, wie man das zu werten hat. Das Ganze hat 19 Millionen Dollar gekostet. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das 1883 gewesen sein muss, also dass das der Wert von 1883 ist. Mhm. Ich habe das auch mal umgerechnet, wie du damals, wie du jetzt gerade mit der...
damals vor 4 Minuten.
Genau, damals vor 4 Minuten, in jüngst. und also wenn das stimmt, was man annimmt, ist, dass damals der Dollar ungefähr 3000 irgendwas Dollar heute wäre, dann hätte das Teil 58 Milliarden gekostet. Es klingt mir ein bisschen viel, aber...
Das Faktor 3000 hast du umgerechnet.
Ja. Das ist der Faktor 3000. Also,
die Bundesbank stand irgendwas von 8 für die Zeit.
Für Dollar?
Für Euro.
Euro.
Euro in Mark von damals in Euro. Aber es kam also, mir auch so wenig vor.
Es ist mir, ich wäre vorsichtig, wenn man das rückwärts rechnet, wenn man sagen würde, das wären heute die 19 Millionen, dann wären das damals, wäre das ein Tausender, im Tausenderbereich irgendwie gewesen. Das ist natürlich auch unrealistisch. Also, wer weiß, keine Ahnung. Also Fakt ist, das Ding war schweineteuer, das kann man festhalten. Ja, ja. Da waren auch 6000 Arbeiter am Werk und so, ne? Also das hat eine Riesenmenge Geld verschlungen.
Schon heftig, ja.
Und sowas, also bei der Summe, ich meine, gut, sei es jetzt drum, wir wollen uns nicht auf diese 58 Milliarden versteifen, aber es klingt mir jetzt deutlich zu viel. Aber die haben immerhin versucht, ein bisschen wieder reinzuholen, indem die tatsächlich eine Gebühr genommen haben für die Überquerung der Brücke. Also man musste eine Maut. Man musste als Person irgendwie 1 Cent zahlen und als Auto 5 Cent. Und immerhin waren am ersten Tag 150.000 Fußgänger auf der Brücke unterwegs und 1.800 Fahrzeuge. Also da kam dann schon auch was zusammen.
Und die Mautidee hatte damals übrigens auch ein Deutscher.
Ja,
Andy Shire.
Und sein Bruder Mr. Whistling hat das dann irgendwie alles völlig vor die Wand gefallen. Egal. Es war auf jeden Fall auch ein recht einträgliches Geschäft. Wie gesagt, im Vergleich dazu zu den Kosten ist es natürlich sind's Peanuts. Und irgendwann wurde diese Mautgeschichte auch eingestellt. Also man hat sich jedenfalls, das muss man auch festhalten, einfach ein wahnsinnig krasses, eine krasse Verkehrsmöglichkeit geschaffen, die für die Stadt halt super wichtig war.
Ja.
Und man kann sich vorstellen, die Leute haben da so eine Brücke über dem Meer letztendlich. Die waren skeptisch am Anfang, ob das Teil hält.
Ja.
Und deswegen gibt's so eine Legende, die sollen da am Anfang einen Zirkus mit 21 Elefanten drüber geschickt haben, um den Leuten zu zeigen, guck mal hier, das geht. Und zudem fuhr auf dem Teil halt auch ein Cable Car. Und die waren damals, noch angetrieben über eine Dampfmaschine, die einfach mit Seilen dieses Cable Car darüber gezogen hat. Ne? Und dann gab's halt so Dampfloks, die Cable Cars an die Rampen geschoben haben und dann konnten die halt da drüber fahren. Und das ist schon krass. Man hat irgendwie 1884 9 Millionen Fahrgäste da im Jahr transportiert. Das ist schon ein krasses Verkehrsaufkommen, was auf dieser Brücke war. Und ein Jahr später war das so, dass also 85, dass im 90-Sekunden-Intervall da Bahnverkehr war. Und der wurde natürlich sukzessive verbessert, elektrisiert und man konnte dann 1899, glaube ich, komplett schon elektrisch fahren. Und jetzt ist eine witzige Anekdote noch, dann bin ich aber auch fertig hier. Die ist nämlich, dass so um 1900 rum Betrüger, das waren zwei Betrüger, die haben mehrfach Grundstücke verkauft um die Brooklyn Bridge drumherum. Und zwar haben die den so Passanten gesagt oder irgendwelchen Touristen, hier wollt ihr ein Grundstück haben, das ist eine super Wertanlage, weil es werden halt natürlich in Zukunft da neue Zufahrten zur Brücke gebaut und so. Ne? Also das ist ja super viel wert. Und dann haben die das, die haben die aber nicht besetzen, die Grundstücke, ne? Das ist ja klar. Und das waren halt reiche Touristen, die dann angequatscht haben und sollen damit dann gutes Geld gemacht haben. Und man sagte sich, dass die sogar ein paar Mal die Brücke komplett verkauft haben sollen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber diese Urban Legend klingt mir einfach zu gut, um die nicht zu erzählen. Jedenfalls, und das ist auch ganz schön, aus diesem ganzen Betrugsding heraus, ist es ein geflügeltes Wort geworden zu sagen, selling the Brooklyn Bridge. Und das bedeutet so viel wie den Missbrauch der Gutgläubigkeit anderer Leute. Also, ne, you're selling the Brooklyn Bridge heißt so viel wie du bist gerade dabei, hier einen gutmütigen Menschen zu verarschen. Und mittlerweile fahren nur noch Autos drüber. Es gibt aber einen Radstreifen immerhin mittlerweile, eine Fahrbahn wurde komplett als Radweg und so jetzt eingesetzt. Und Die Fußgänger sind immer noch natürlich auch unterwegs. Und das gibt auf der Brooklyn Bridge, und da haben wir einen schönen, eine schöne Verbindung zum Kölner Dom, sehr viele neugotische Stilelemente. Das kann ich noch sagen. Und ansonsten ist es natürlich auch geil, weil einfach das Viertel Brooklyn natürlich sehr geil ist.
Ja. Jawohl. Ja, Special Story. Und natürlich, klar, Thüringer Qualitätsprodukte
ja.
in alle Welt.
Das ist so.
So ist das. Ja, kommen wir, ja, es ist wieder ein Bauwerk, was sehr teuer war, was ich hier zum Schluss anführen möchte und auch sehr speziell. Es ist auch wieder eine prominente Geschichte, die jeder schon gehört hat. Ich will sie trotzdem mit aufnehmen, denn es geht um die Elbphilharmonie.
Ja.
Das ist jetzt doch schon wieder ein bisschen her, dass es da die große Aufregung drum gab. Deswegen würde ich gerne die Elfi hier doch noch mit anführen. Und Elfi passt in vielerlei Hinsicht als Bezeichnung. Sie hat nämlich auch 11-mal so viel gekostet, wie ursprünglich veranschlagt. Das war mal 77 Millionen geplant und am Ende war es fast 1 Milliarde, die das Ding gekostet hat. 789 Millionen hat es allein die Stadt Hamburg, also den Steuerzahler, am Ende gekostet, plus ein durch Spenden finanzierter Teil und die Kosten für die Luxuswohnungen, die da drin sind. Also nicht ganz 1 Milliarde, aber
ja, heftig.
Im hohen dreistelligen Millionenbereich. Und es gab auch zu Beginn mal die Idee, als die angefangen haben, so rumzuspinnen, was man damit machen könnte dort und wie das aussehen könnte, dass man da auch einen Aquadome reinbaut.
Ach,
also
was?
Ein Aquarium okay. im Konzertsaal. Und man kann froh sein, oder die Hamburger können froh sein, dass sie das gelassen haben, siehe Berlin. Ja. Wäre jetzt dann auch nicht so gut gewesen, wenn da 1 Milliarde nochmal eingehüllt wird ja. in Wasser und Fische. Genau. Allein die Fenster zum Beispiel, die ja, wenn man dort vorbeifährt oder dort langläuft und man sieht die, sind die ja sehr special aus, sind auch, glaube ich, ganz speziell beschichtet und bedürfen einer besonderen Pflege. Die kosten pro Stück 20.000 Euro.
Ach,
insgesamt wurden da 1.089 Fenster verbaut, also das allein schon ein Riesenbatzen. Und die Probleme in dem ganzen Ding, warum sich das immer wieder verzögert hat und warum es auch immer wieder teurer wurde, sind auch so ein bisschen vielschichtig. Da hast du einerseits halt überforderte Politiker, die gedacht haben, geil, wir machen hier eine große Vision, großes Prestigeprojekt, was wir hier durchziehen können, aber entweder nicht richtig eine Ahnung hatten oder unangenehme Fakten ignoriert haben und dann vor allem auch nicht sehr transparent damit umgegangen sind, dass es halt jetzt mehr wird. Ein weiteres Problem waren die chaotischen Beziehungen zwischen den Bauplanern und der Baufirma und nicht zuletzt, das war auch ein Problem, dass man die Bauleistung schon ausgeschrieben hat, bevor der Plan überhaupt fertig war.
Ja.
Das heißt, sie haben gesagt, wir wollen da so eine Elbphilharmonie bauen, ja, roundabout 77 Millionen. Es war aber noch gar nicht fertig geplant und irgendwie hat auch keiner ernsthaft gesagt, ey, das kriegt ihr nicht für diesen Preis, das ist nicht so zu machen. Und dann haben die das ausgeschrieben und dann gab es die Firma Hochtief, die der einzige Bewerber war dafür. Die hat dann den Auftrag erhalten und wusste da aber noch gar nicht, was sie jetzt genau machen sollte.
Ah ja.
Und das öffnet natürlich auch irgendwie die Tür, um zu sagen, naja, Freunde, wir wussten das ja noch gar nicht, also das ist schon ein bisschen teurer, ne? Ach so, ah ja, na das, ja, okay, dann, wir können schon noch Türen reinmachen, aber
kostet.
Ach, das kann auch noch mit rein. Und dann immer ein Riesengezerre währenddessen und dann kam nochmal die Statik und hat gesagt, das geht so nicht und dann kam nochmal der Brandschutz und dann hat sich das ewig verzögert. Also ein vom Ablauf her ein absolutes Desaster, aber mit etwas Abstand betrachtet hört man doch auch einige Hamburger, die dem Ganzen jetzt was Gutes abgewinnen können und sagen, hey, das hat echt großen Pluspunkt gebracht, was Tourismus angeht.
Ja, mit Sicherheit.
Es ist ein Wirtschaftsfaktor geworden und man muss auch ehrlich sagen, wenn man sieht, wie dieser Speicher davor dort aussah, wirklich wie das Letzte, dann sieht das jetzt echt toll aus an der Stelle mit dieser Krone obendrauf. Und genau, aber natürlich muss man sagen, es wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis sich das Ganze dann amortisiert.
Ja, mit Sicherheit.
Und der Steuerzahler an sich, der hat jetzt im ersten Moment natürlich nicht so viel davon, wenn man jetzt misst, was da quasi ausgegeben wurde. Aber es ist trotzdem auch ein Wahnsinnsbauwerk so insgesamt. Und deswegen dachte ich mir, es dürfte in dieser Liste nicht fehlen.
Ja, das stimmt. Es ist ja sogar im Zusammenhang mit dem Olearius gebaut worden, der Chef der Warburg Bank damals. Der hat war ja auch ein sehr einflussreicher Mann da in Hamburg. Ich glaube, der hat da mitfinanziert.
Das
und so.
Weiß ich nicht.
Und der Oberbürgermeister damals war Olaf Scholz. Und da gibt's ja...
Aber als es losging, war es noch Ole von Beust.
Ja,
also
ja.
Diesen Großteil hat wohl der von Beust eher zu verantworten.
Ja, ja, aber nachher war es Olaf Scholz und die haben, also wenn ich mich nicht total irre, ist da Olearius mit oder auch die Warburg Bank mit beteiligt gewesen. Und es gab ja auch immer so ein bisschen die Vermutung, dass Scholz, ja, weiß man nicht, inwieweit er da bei Cum-Ex mit drin steckt. Aber die Warburg Bank und Olearis, die steckten mit bei Cum-Ex drin, mhm, und haben wiederum selber also ganz viele Steuern dadurch im Endeffekt hinterzogen, geklaut, durch diese Cum-Ex-Deals.
Vermieden. Und
47 Millionen, vermieden nicht, sondern
ich finde das aber schön,
offensiv sich geholt. Ne?
Gut.
Das ist ja, du hast ja beim Cum-Ex zwei Steuerbescheinigungen dir ausstellen lassen für denselben Deal.
Stimmt,
und
ja.
Und dadurch hast du dir quasi die Steuern einmal zu viel zurückgeholt. Und dann, als es darum ging, die Kohle wieder zurückzugeben, ich glaube, es ging um 47 Millionen oder 48 Millionen da in Hamburg, ja, da hat Scholz wohl in irgendeiner Weise sich mit dem getroffen und dann hieß es, er muss ihn nicht zurückzahlen. Also es war vorerst zumindest. Es war irgendwie wirr. Also man sagt, dass er, glaube ich, mit ihn auf jeden Fall sehr protegiert hat, dadurch, dass er eben ganz, ganz verdienter Bürger Hamburgs ist, also Olearis, und sich auch mit um die Elbphilharmonie bemüht hat, wie auch immer.
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das kann gut sein. Ja.
Auf jeden Fall ein krasses Bauwerk. Ich war mal drin, ich bin da aufgetreten tatsächlich schon.
Ah, krass.
Ja, also hab da mal einen Auftritt gehabt und das ist schon imposant. Du hast den Eindruck, du stehst vor 400 oder 500 Leuten, weil das so rund um dich verteilt ist und absolut in die Höhe geht, aber das sind dann irgendwie 2.500 oder so.
Krass.
Das ist schon absolut verrückt, das Ding. Aber ja, klar, definitiv wert, das zu erwähnen. Und es hat halt auch, ist auch ein Meilenstein, was so die Audio- und akustische Kunst anbetrifft.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Asiate, der das, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Auf jeden Fall ein super krasser, akustisch geplanter Raum, in dem du überall was hörst, selbst wenn es nicht verstärkt ist.
Also es ist schon tatsächlich prestigeträchtig.
Absolut,
also das hat funktioniert, aber
ja, gut, kostentechnisch
zu welchem Preis.
Ja, absolutes Millionengrab, ja. Ja, sehr, sehr gut, ey. Und auch hier kommen wir natürlich, wie immer, zu einem Ende und wie immer zu der Frage an euch, welcher der eingeführten und vorgetragenen Fälle hat euch am besten gefallen? Welches Bauwerk ist für euch das imposanteste, / kurioseste oder vielleicht auch spektakulärste? Schreibt's uns gerne in unsere Social Media Postfächer oder unter die Posts und sagt uns Bescheid. Und wir freuen uns sehr, wenn wir beim nächsten Mal verkünden können, an wen der Punkt geht dieses Mal.
Genau so machen wir es. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, lieber Quichotte.
Vielen Dank, lieber Jonas Greiner.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.